Moin. 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 Da sind doch noch ein paar wach, das ist schön. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, dass wir uns auch wieder auch gemeinsam auf den Weg machen wollen, unterwegs sein wollen mit Gott, mit Abraham, uns auf eine Reise begeben wollen, die uns in seine nächste Station führen wird, auf seinem Weg. Lass mich aber vorher noch ein Gebet sprechen. Jesus Christus, ich lade dich ein, sei du bitte jetzt hier, öffne unsere Herzen für das, was du uns sagen willst und öffne unseren Willen dafür, dass wir das tun, was du uns gesagt hast. Herr, mach uns bitte bereit dafür, unser Leben nach dir auszurichten. Darum bitte ich dich, Herr. Amen. So, das letzte Mal haben wir Abraham und Lot gesehen, als sie ein Problem miteinander hatten. Da gab es Streit zwischen den Hirten von beiden. Die Herden wurden zu groß, der Platz war zu klein. Beide mussten auseinandergehen. Sie mussten sich andere Plätze suchen, wo sie eben nicht diesen Konflikt miteinander hatten. Und sie wollten diesen Streit nicht eskalieren lassen, sondern sie wollten verhindern, dass der Streit ihre Beziehung überschattet. Ihnen war die Beziehung wichtiger als ihr Streit und ihnen war es wichtiger, eine Lösung zu finden, als eben den Streit ausbrechen zu lassen. Dann gehen sie getrennte Wege. Lot sucht erstmal den kurzfristigen Vorteil. Er sieht die Jordanebene, er sieht das grüne Land und sagt, da will ich hingehen. Abraham nimmt einen anderen Weg, bleibt in den Bergen und geht nach Mamre bei Hebron. Wir überspringen mal ein Kapitel, Kapitel 14. Da können wir nur daraus mitnehmen, was wichtig ist. Lot gerät in Schwierigkeiten. Und das ist so ein kleiner Vorschatten auf das, was uns später noch begegnen wird, wenn wir nochmal auf Lot gucken werden während dieses Weges. Aber Lot gerät in Schwierigkeiten. Es gibt Krieg zwischen verschiedenen kleinen Stadtstaaten und Lot wird gefangen genommen, Abraham macht sich auf den Weg und rettet Lot. Und jetzt ist er auf dem Weg zurück in seinen Ort, wo er wohnt, da wo er normal unterwegs ist, auch wenn er viel herumwandert. Abraham ist unterwegs zurück. Und dann wollen wir uns eben jetzt mit dem beschäftigen, was ihm dort begegnet, nachdem er zurückgekommen ist. Und zwar finden wir das in 1. Mose 15. In 1. Mose 15 sehen wir, dass Gott sein Versprechen an Abraham erneuert. Und das ist ja uns schon mal begegnet. Wir haben bis jetzt mit 1. Mose 15 dreimal, dass Gott ihm eine Zusage macht. Das erste Mal in 1. Mose 12, die erste Verheißung. Und wir hören nichts von Abrahams Reaktion, als dass er treu ist und geht. Dann haben wir die Erneuerung der Verheißung in 1. Mose 13, als eben dieser Streit mit Lot gewesen ist und Abraham die richtige Entscheidung trifft, nämlich den Weg der Demut zu gehen, Lot die erste Wahl zu lassen. Da bestätigt Gott ihn darin und spricht ein Lob aus und erneuert seine Zusage. Und wieder sagt Abraham nichts darauf, sondern er nimmt das so an. Und jetzt die zweite Wiederholung, und es wird noch mehrmals passieren, dass Gott das wiederholt, die zweite Wiederholung seiner Zusage an Abraham. Aber diesmal reagiert Abraham anders. Und ich möchte das jetzt lesen. Buch Mose, Kapitel 15. Schlag mit auf, wenn du eine Bibel hast. Das ist ein längerer Text, dass du gut nachvollziehen kannst, was da passiert. Wir haben hinten in dem Schränkchen in der Mitte auch Leihbibeln, die kannst du dir einfach rausholen, wenn du keine selbst dabei hast. Erstes Buch Mose, Kapitel 15. Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abram. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abram antwortete: Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin, und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Da erging das Wort des Herrn an ihn: Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Da sagte Abram: Herr, mein Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Der Herr antwortete ihm: Hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine Haustaube. Abram brachte ihm all diese Tiere, zerteilte sie und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen Raubvögel auf die Fleischstücke herab, doch Abraham verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abram ein tiefer Schlaf. Große, unheimliche Angst überfiel ihn. Gott sprach zu Abram: Du sollst wissen, deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört. Sie werden dort als Sklaven dienen und man wird sie 400 Jahre lang hart behandeln. Aber auch über das Volk, dem sie als Sklaven dienen, werde ich Gericht halten und nachher werden sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern heimgehen. In hohem Alter wirst du begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn noch hat die Schuld der Amoriter nicht ihr volles Maß erreicht. Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Auf einmal waren ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel da. Sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom Euphrat, das Land der Keniter, der Kenasiter, der Kadmoniter, der Hittiter, der Perisiter, der Raphaiter, der Amoriter, der Kanaaniter, der Gigashiter, der Hiviter und der Jebusiter. Ein etwas längerer Text, wie das im Alten Testament öfter vorkommt, dass wir längere Texte vorfinden. Ich möchte das ein bisschen aufbrechen. Wir finden in Vers 1 die Wiederholung der Zusage. Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn wird groß sein. Aber wir finden jetzt hier in Vers 2 und 3 das allererste Mal, dass Abraham eine Erwiderung gibt. Er stellt eine Frage. Eine eigentlich menschlich ganz vernünftige Frage. Herr, wie soll das eigentlich funktionieren? Wie stellst du dir das eigentlich vor? Abraham ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwas um die 80 Jahre alt. Er hat keinen Sohn, keinen eigenen Nachkommen. Er sagt: Mein Diener wird mich beerben, Eliezer. Das war damals üblich. Wenn ein Mann keinen Nachkommen hatte, keinen eigenen Erben, dann wurde einer der treuesten Hausdiener zum Erben ernannt. Unter Umständen dann kurz vorm Tod noch adoptiert, damit klar ist, er bekommt das ganze Vermögen über Macht. Und das ist das, wovon Abraham hier nach seiner Sitte ausgeht. Abraham hört immer wieder die gleiche Zusage von Gott. Aber er versteht nicht, wie das eigentlich passieren soll. Wie hat sich Gott das gedacht? Wie will er das machen? Zweifel kommen bei Abraham auf. Und ich finde, Zweifel sind sehr verständlich in so einer Situation. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn Gott dir in so einem hohen Alter solche Zusagen macht, die aus rein menschlicher Sicht komplett unmöglich sind. Und damals, machen wir uns nicht so, die Leute waren nicht doof, sie wussten, jemand mit 80, wenn die Frau auch schon so alt ist, da sind keine Kinder mehr zu erwarten. Das war denen ganz klar. Das ist nicht so, dass sie damals an Drachen und Märchen geglaubt haben. Die wussten das sehr genau. Und deshalb war für Abraham die Frage: Wie soll das funktionieren? Normale Reaktion, kann ich sehr gut verstehen. Mich wundert es, dass er das nicht schon von Anfang an so gefragt hat. Aber was ich faszinierend finde, ist, wie Gott hier drauf reagiert. Wie er drauf reagiert. Was tut Gott nämlich nicht? Gott schimpft nicht. Gott watscht das nicht ab. Gott sagt nicht, was für eine Frechheit, mir so eine Frage zu stellen. Was fällt dir ein, mich zu hinterfragen? Was fällt dir ein, Zweifel zu haben? Was fällt dir ein, mir nicht zu glauben? So reagiert Gott hier nicht. Und das ist das Erste, was wir hiervon lernen können. Du kannst Gott deine Zweifel bringen. Du kannst Gott deine Zweifel bringen. Ich möchte das verdeutlichen an einer anderen Geschichte. Wir gehen da ganz weit in die Zukunft, nämlich ins Neue Testament. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit einem Zweifler umgegangen ist, nicht mit Thomas, mit einem anderen Zweifler. In Matthäus 11, ich lese mal die Verse 1 bis 6. Matthäus 11, die Verse 1 bis 6. Als Jesus die Unterweisung der 12 Jünger beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten zu lehren und zu predigen. Johannes, der Täufer, hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Er hat Jesus getauft am Anfang seines Dienstes. Er hat gehört, wie eine Stimme vom Himmel kommt und sagt: Das ist mein geliebter Sohn. Wie ein Wesen oder eine Erscheinung, wie eine Taube sich auf Jesus gesetzt hat. Er war davon überzeugt, Jesus ist der Messias. Aber jetzt sitzt er im Gefängnis und er sieht, Jesus geht umher und predigt, aber das Volk ist immer noch nicht befreit. Das neue Reich ist immer noch nicht angebrochen. Mein Leben geht dem Ende entgegen. Hab ich mich geirrt? Hab ich einen Fehler gemacht? Hab ich irgendwas falsch verstanden? Johannes der Täufer zweifelt im Gefängnis. Er ist sich nicht mehr sicher und lässt seine Jünger Jesus fragen: Bist du wirklich der, auf den wir gewartet haben, oder haben wir uns getäuscht? Kommt da noch ein anderer? Und wie reagiert Jesus hier? Ganz genauso wie Gott bei Abraham. Er watscht die Jünger nicht ab. Er sagt nicht: Johannes, was fällt dir ein? Du hast doch gesehen, was bei meiner Taufe passiert ist. Nein, Jesus reagiert anders. Jesus nimmt den Zweifel von Johannes ernst und er reagiert darauf, indem er zeigt: Schaut, was passiert. Nehmt das als Beweis an dafür, dass ich tatsächlich der bin, der ich sein oder der ich angekündigt wurde, der Messias. Deine Vorstellung über das, wer ich bin, musst du vielleicht überarbeiten, Johannes, aber nicht deine feste Zuversicht darin, dass ich wirklich derjenige bin, auf den du gewartet hast. Das, was du hier siehst, beweist, wer ich bin. Er nimmt die Zweifel ernst und reagiert, indem er seinen Glauben bestätigt durch das, was er sieht. Zweifel sind so eine Sache. Zweifel können uns kaputt machen. Zweifel gerade am Glauben können einen enormen Schaden in uns anrichten. Ich weiß das, als ich in die Bibelschule gekommen bin, hatte ich echt in der ersten Zeit eine extreme Phase von Zweifeln. Und manchmal war das einzige Gebet, das ich abends dann im Bett gesprochen habe: Herr, lass mich nie von dir weggehen. Wenn alles irgendwie nicht mehr funktioniert, lass mich nie von dir weggehen. Das war das, wo ich an diesem Punkt angekommen bin, vieles verstehe ich vielleicht nicht mehr und ich habe meine Fragen, aber lass mich nie von dir weggehen. Zweifel kommen und Zweifel können hart sein in unserem Leben. Aber ich habe mal zwei Zitate mitgebracht. Das eine von Paul Tillich, einem Theologen. Zweifel ist nicht das Gegenteil des Glaubens, sondern er ist ein Element des Glaubens. Zweifel bedeutet nicht, dass wir ohne Glauben sind, sondern Zweifel bedeutet, in unserem Glauben gibt es Sachen, die wir nicht verstehen, aber das ist im Bereich des Glaubens angesiedelt. Es ist ein Teil unseres Glaubens, dass wir manches nicht verstehen und hinterfragen. Zweifel ist nicht das Gegenteil des Glaubens, er ist ein Element des Glaubens. Und Oswald Chambers sagt: Zweifel ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass jemand falsch liegt. Der Zweifel könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass er nachdenkt. Also wieder diese Bestätigung, dass Zweifel nicht bedeutet, dass du deinen Glauben vor die Wand fährst, wenn du nicht alles verstehst, wenn du nicht in jedem Punkt vollkommen zu einer Sicherheit gelangt bist, sondern Zweifel anzunehmen als einen Bestandteil unseres Weges mit Jesus, dass wir noch nicht alles verstanden haben und dass wir in manchen Punkten vielleicht eine neue Bestätigung brauchen oder überhaupt das erste Mal eine Erklärung für Fragen, die wir haben. Wir finden das auch zum Beispiel in den Psalmen. Die Psalmen als ein Buch voller Fragen an Gott, wo die Psalmisten manchmal wirklich tief hinterfragen, was da gerade passiert und Fragen an Gott stellen, aber dann immer wieder auch zu einer Sicherheit durchkommen dürfen, weil sie sehen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und da ist mir irgendwann auch bewusst geworden, wenn wir Gott Zweifel bringen, dann kratzt das nicht an seinem Ego. Gottes Ego ist, das ist vielleicht das falsche Wort, aber Gottes Größe erträgt es, dass wir Zweifel zu ihm bringen, dass wir nicht alles verstehen, dass wir manches hinterfragen, was in unserem Leben passiert. Wenn Gott damit nicht klarkäme, wäre das eher ein Zeichen für ein geringes Selbstbewusstsein bei Gott. Und ich kann euch sagen, Gott hat kein geringes Selbstbewusstsein. Er weiß sehr genau, wer er ist. Und er lässt sich von deinen Zweifeln nicht aus der Rolle bringen. Das kratzt nicht an seinem Selbstbewusstsein. Das hält er aus. Und deshalb darfst du Gott deine Zweifel bringen. Es gibt Studien darüber, wieso Menschen ihren Glauben ablegen. Wieso sie aufhören, zur Gemeinde zu gehen. Wieso gerade vielleicht diejenigen, die in Gemeinde groß geworden sind, irgendwann dann nicht mehr in Gemeinde bleiben. Und ein gemeinsamer Faktor für viele dieser Menschen ist es, dass sie erleben, ich darf in der Gemeinde meine Fragen und Zweifel nicht ausdrücken. Ich darf sie nicht bringen. Wenn ich mit meinen Fragen und mit meinen Zweifeln komme, dann kriege ich gesagt, das darf man nicht hinterfragen. Oder das ist eine dumme Frage. Oder Gott wird dir das schon irgendwie zeigen. Kein Raum für Zweifel, kein Raum für Fragen, kein Raum, um das loszuwerden, keiner, der mich ernst nimmt, keiner, der mir versucht, zumindest Antwort zu geben. Das ist ein Grund, wieso Menschen ihren Glauben verlieren. Und ich wünsche mir, dass wir nicht so ein Ort sind als Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir genauso ein Selbstbewusstsein haben, um mit Zweifeln und Fragen klarzukommen. Dass du, wenn du Zweifel hast, dass du, wenn du Fragen hast, wie das alles zusammenhängt, wie das alles funktioniert, wie das überhaupt alles miteinander sein soll, wie Gott sich das gedacht hat, ob es Gott überhaupt gibt, woher wir das wissen, woher wir wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist, wieso wir diese Sicherheit haben, dass Gott unsere Gebete hört, dass du mit deinen Zweifeln, mit deinen Fragen hier einen Raum findest, wo du sie formulieren kannst. Das ist der Anspruch an mich selbst und das ist der Wunsch an uns als Gemeinde, dass wir sowas nicht abtun, sondern dass wir dem Raum geben. Ich kann dir nicht garantieren, wenn du solche Fragen hast, dass du auf alles eine Antwort bekommen wirst, die dich zufriedenstellt. Das kann ich dir nicht. Aber ich möchte es für mich selbst als einen Anspruch formulieren, dass du diese Fragen zumindest stellen kannst, und dass du dafür nicht abgewatscht wirst, sondern dass du deine Zweifel bringen kannst und dass du ernst genommen wirst mit deinen Zweifeln. Das ist der Anspruch an mich und mein Wunsch an uns als Gemeinde, dass wir so handeln, wie Gott das selbst auch tut. Ich habe schon gesagt, wie hat Jesus bei Johannes reagiert? Jesus hat die Ereignisse sprechen lassen. Er hat darauf hingewiesen, was da alles passiert und hat gesagt, guck, das spricht für sich selbst. Die Ergebnisse, die dort waren, waren sofort sichtbar. Die Jünger konnten das erleben, die Jünger von Johannes. Sie konnten das sehen mit eigenen Augen. Anders war es bei Abraham. Anders geht Gott mit Abraham um. Auch er verweist auf Ergebnisse. Er sagt, nicht Eliezer wird Erbe werden, sondern dein Sohn wird Erbe werden. Aber dieses Ergebnis wird nicht sofort sichtbar sein. Er führte ihn hinaus in Vers 5 und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Er zeigt auch auf Ergebnisse, aber er verweist auf Dinge, die noch nicht eingetreten sind. Und Gott erwartet zwei Dinge von Abraham, die wir hier für uns auch lernen können. Wenn du mit Gott unterwegs bist, brauchst du Glaube und Geduld. Glaube und Geduld. Abraham erfüllt diese Voraussetzungen. Denn Abraham glaubt. Das wird in Vers 6 gesagt. Er glaubt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und er vertraut darauf, dass das, was gesagt worden ist, auch eintreffen wird. Und auch dafür haben wir eine Stelle im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wo darauf Bezug genommen wird. Hebräer 11, die Verse 8 bis 11. Da wird über Abraham gesprochen. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land, wie in einem fremden Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, seinen Nachkommen, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden, denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hat. Glaube. Das Vertrauen darauf, dass Gott da ist, das Vertrauen darauf, dass Gott gut ist und das Vertrauen darauf, dass Gott zuverlässig ist. Das ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir das mitbringen. Und das zweite ist Geduld. Abraham hat Geduld. Und auch das sehen wir im Hebräerbrief in Kapitel 6. Da wird davon gesprochen. Die Verse 13 bis 15. Als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Höheren schwören konnte, und sprach: Fürwahr, ich will dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen. So erlangte Abraham durch seine Ausdauer das Verheißen. Durch seine Geduld hat Abraham das bekommen, was Gott ihm zugesagt hat. Und schauen wir uns das nochmal an. Wie alt war Abraham, als er aus Haran weitergezogen ist? Wisst ihr das noch? 75. 75. Und es gab vielleicht schon vorher, das ist nicht klar in der Bibel, aber vielleicht schon diese Berufung sogar in Ur, in seiner Heimatstadt, als er mit seinem Vater nach Haran zog. Dann findet er später, und da kommen wir noch dazu, mit 99 Jahren kriegt er eine erneute Zusage, dass er einen Sohn bekommen wird. Mit 99 Jahren. Erfüllt wird diese Zusage erst, als Abraham 100 Jahre alt ist. 100 Jahre alt. Unser ältestes Gemeindemitglied, Bruder Herbert, ist 94. Herbert ist jetzt jünger als Abraham war, als er die Zusage erneut bekommen hat, dass er einen Sohn bekommen wird. Abraham musste also von der allerersten Berufung, oder zumindest auch der Berufung in Haran, noch einmal 25 bis 30 Jahre warten, bis er die Zusage, die Erfüllung gesehen hat. Ich bin 35. Quasi mein ganzes Leben lang hat Abraham gewartet. Wo warst du vor 25 bis 30 Jahren? Haben wir Geduld? Hast du Geduld, dass Gott seinen Zusagen einhält? Es gibt die schöne Aussage: Herr, bitte schenk mir Geduld, aber sofort. Herr, bitte schenk mir Geduld, aber sofort. Und auch dafür habe ich ein schönes Zitat mitgebracht von Shakespeare. Wer aus dem Weizen einen Kuchen machen will, muss die Geduld haben, durchzuhalten, bis der Weizen gemahlen worden ist. Erst dann ist das Mehl. Und erst dann kann man anfangen, Kuchen zu machen. Du kannst nicht alles jetzt haben, sondern du musst Geduld mitbringen, Ausdauern mitbringen, um manchmal das zu ernten, was vorher gesät worden ist oder was vorher versprochen worden ist. Wir haben keine Geduld. Wir leben in einer Fastfood-Gesellschaft. In einer Gesellschaft, wo alles sofort sein muss. Instant Kaffee, Instant Suppe, Instant TV, Instant dies, Instant Gemeinde. Instant Glaube. Es muss jetzt funktionieren. Sofort. Sonst bringt mir das alles nichts. Das ist nicht Gottes Weg mit uns. Wir brauchen Geduld, Ausdauer, um Lösungen abzuwarten, um Entwicklungen abzuwarten, um Dingen ihre eigenen Zeiträume zu geben. Es gibt keine Instant-Lösungen für vieles. Hast du Geduld, darauf den richtigen Job zu finden? Vielleicht auch Rückschläge in Kauf zu nehmen? Vielleicht Umwege in Kauf zu nehmen, bis du die Stelle findest, an der du richtig bist? Hast du Geduld, wenn es um deinen Ehepartner geht? Vielleicht den, den du jetzt hast und dich fragst, wann wird er soweit sein, dass ich den aushalte? Das kann vielleicht nicht passieren. Oder wenn du keinen Partner hast und dich fragst, wann werde ich einen finden? Hast du Geduld in der Frage, wo ist mein Platz in der Gemeinde? Ich bin doch jetzt schon 2 Monate dabei und ich weiß immer noch nicht, wo ich meinen Platz habe. Vielleicht dauert das auch eine Weile, bis du deinen Platz gefunden hast. Hast du Geduld, auf Antworten zu warten für Fragen, die du hast? Hast du Geduld, auf Lösungen für Probleme zu warten? Hast du Geduld? Hast du die Geduld, die verbunden ist mit Glauben, dass Gott gut ist und dich nicht vergessen hat? Dass Gott dich Wege führt in seinem eigenen Tempo? Hast du die Ausdauer, das auszuhalten? Abraham hatte Glaube und er hatte Geduld und er hat Segen erlebt. Er hat erfahren, wie das, was Gott ihm zugesagt hat, auch wirklich stimmt. Und dann gehen wir weiter und sehen eine ganz komische Entwicklung hier in diesem Kapitel. Gott sagt, Abraham stellt nochmal die Frage, woher weiß ich, dass das passieren wird? Das ist entscheidend. Diese Frage müssen wir im Hinterkopf behalten. Die Nachfrage, woher weiß ich, dass das wirklich passieren wird? Und Gott gibt ihm eine Antwort. Er sagt ihm, hol dir Tiere an, Herr. Widder, Rind, Ziege, Turteltaube, Haustaube. Und teile sie und leg sie hin. Und dann gibt er ihnen auch einen Ausblick über das, wie es mit dem Volk weitergehen wird. Da werde ich gar nicht tiefer eingehen, aber er sagt schon, deine Nachkommen werden nach Ägypten kommen, dort werden sie Sklaven sein. Das begegnet uns dann im 2. Buch Mose. Und dann ist der Sonnenuntergang da. Tiere versuchen, das Fleisch zu holen. Abraham versucht, die zu verscheuchen. Ob das alles eine Bedeutung hat oder nicht, das ist schwer zu sagen. Aber was wichtig ist, was hier passiert. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abraham ein tiefer Schlaf. Große, unheimliche Angst überfiel ihn. Gott sprach zu Abraham, du sollst wissen, wie der Zusage, deine Nachkommen werden... Achso, das ist jetzt die Erklärung. Und dann... Auf einmal waren da ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel. Sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund. Deinen Nachkommen gebe ich dieses ganze Land. Und dann zählt er auf, was dieses Land umfasst. Das ist ein komisches Bild. Fleischstücke sind da. Eine Fackel und ein Ofen fahren hindurch. Der Ofen war wahrscheinlich sowas wie eine Urne, wo drinne Kohle war. Und das Feuer wurde angezündet, die Urne wurde heiß, Teig wurde außen drumherum geklebt und ist dann gebacken worden. Also kein Ofen, wie wir uns das vorstellen, aber so eine Urne irgendwie und eine Fackel, die durch diese Fleischstücke hindurchfahren. Die wahrscheinlichste Erklärung ist folgende. Gott selbst ist Fackel und Ofen. Und dass diese Fleischstücke hingelegt worden ist, das war ein normaler Ritus damals, der immer wieder gebraucht wurde, um Verträge zu schließen. 2 Menschen, die einen ernsthaften, tiefen Vertrag miteinander schließen wollten, Könige zum Beispiel, die haben Tiere zerteilt und sind gemeinsam durch diese Tiere dann diese 2 Hälften durchgegangen. Helften auf der Seite, die Menschen dadurch, gemeinsam. Und das Bild dahinter ist, wir schließen einen Vertrag. Und wenn eine Partei diesen Vertrag bricht, wird es ihr ergehen wie einem dieser Tiere. Das war also Strafandrohung gleich verbunden. Wenn du den Vertrag brichst, kostet es dich das Leben. Normalerweise gehen zwei Menschen dadurch, weil sie gemeinsam einen Vertrag schließen. Wer geht hier durch? Wer geht hier alleine durch? Wer? Gott. Abraham ist unbeteiligt. Er sitzt daneben und guckt zu. Gott selbst geht durch. Es ist ein einseitiger Vertrag. Gott selbst nimmt den Fluch, falls er sich an diesen Vertrag nicht halten sollte, auf sich selbst. Er bindet sich an seine Zusage. Und ich denke, als Abraham das gesehen hat, da ist ihm wahrscheinlich ein Schauer den Rücken heruntergelaufen. Was tut Gott hier? Gott belegt sich mit einem Fluch, falls er diesen Vertrag nicht halten sollte. Das ist das, was in Hebräer davon die Rede war. Gott hat bei sich selbst geschworen, als er den Vertrag mit Abraham eingegangen ist. Der Einzige, der diesen Bund brechen kann, ist Gott. Und er wird es nicht tun, weil Gott seine Zusagen hält. Das war eine Bestätigung für das, was passieren wird, die so stark war, wie es nicht hätte stärker sein können. Weil Abraham wusste, so wie Gott das zugesagt hat, so wird es passieren. Gott nimmt sich hier in die Pflicht. Was für ein bewegendes Zeugnis. Wir haben im Neuen Testament auch ein ähnliches Zeugnis, wo Gott sich in die Pflicht nimmt. Vielleicht ist das unerwartet, wenn wir das damit in Verbindung bringen, aber ich dachte, das passt sehr gut hier hinein. Ich lese mal einen Abschnitt und ihr werdet ihn eigentlich ziemlich gut kennen. Da trat Jesus auf sie zu und sagte ihnen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und jetzt, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Hier gibt Jesus uns auch eine Zusage, eine einseitige Zusage. Da steht nicht, wenn ihr es gut macht, wenn ihr das alles richtig macht, wenn ihr weit genug gegangen seid oder so lange, wie ihr das tut. Nein, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Gott gibt uns Zusagen. Zusagen, an die er sich alleine teilweise bindet. Die Zusage seiner Gegenwart ist etwas, was er alleine in seinen Händen hält. Und du bist auch gesegnet in diesem Sinne. An diesem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, haben auch wir Anteil. Paulus macht das in Römer 9 deutlich. Wir sind Kinder des Glaubens und in diesem Sinne Nachkommen Abrahams. Weil wir den gleichen Glauben haben, den Abraham hatte. Und deshalb haben wir die gleichen Zusagen, dass Gott mit uns ist und dass Gott uns segnen will und dass Gott uns beistehen will. Und das ist das Dritte, was wir hier nehmen können. Zum Abschluss. Du hast Gottes unwiderrufliche Zusagen. Gott bindet sich an sein Wort. Gott kettet sich an sein Wort. Er hat es die Entscheidung getroffen, dass das, was dir an Zusagen hier gemacht wird, dass er davon nie ein bisschen abrücken wird. Nie ein bisschen. Und deshalb dürfen wir vertrauen und glauben. Und deshalb dürfen wir diesen Weg mit Gott gehen, auch wenn wir zwischendurch nicht alles verstehen und wir Zweifel haben. Und auch wenn wir Glaube und Geduld brauchen, das anzunehmen. Aber wir dürfen wissen, Gott hält sich an seine Zusagen. So wie er das bei Abraham getan hat, so tut er es auch bei dir. Amen.